Der Fingerabdruck Gottes ist in Wahrheit ein Fraktal, oder warum die Mandelbrotmenge den personalen Gott entzaubert und Religion als Fehlübersetzung der Natur erscheinen lässt, TLDR. Meine These ist einfach und radikal. Die Mandelbrotmenge ist kein Beweis für einen personalen Gott, sondern ein starkes Modell dafür, warum Menschen überhaupt auf die Idee von Göttern gekommen sind. Hinter Natur, Schönheit, Komplexität und Wiederkehr steht sehr wahrscheinlich kein handelndes Subjekt, sondern eine unpersönliche, strukturelle und mathematische Tiefenordnung. Religionen wären dann keine Offenbarungen über Wesenheiten, sondern anthropomorphe Fehlübersetzungen realer Naturzusammenhänge. Es geht nicht um Gott oder nicht Gott, es geht um den falschen Gottesbegriff. Die entscheidende Frage lautet für mich nicht, beweist die Mandelbrotmenge Gott? Die interessantere Frage lautet, entlarvt sie den klassischen Gottesbegriff als Missverständnis? Denn genau dort liegt der eigentliche Sprengsatz. Sobald man den Gottesbegriff von Person, Wille, Absicht und Handlung löst und ihn stattdessen auf Struktur, Zusammenhang und mathematische Tiefenordnung verschiebt, verändert sich alles. Dann ist Gott nicht länger ein übernatürliches Gegenüber, kein kosmischer Monarch, kein moralischer Gesetzgeber, kein Familienoberhaupt des Universums. Dann ist Gott nur noch ein historischer Name für etwas, das Menschen lange nicht anders ausdrücken konnten. Das ist keine triviale Verschiebung. Es ist die Zerstörung aller personalisierten Gottesbilder im Kern. Für mich richtet sich diese Verschiebung ausdrücklich gegen naive Religionsbilder, gegen anthropomorphe Gottesvorstellungen und gegen jede wörtliche Ontologie dort, wo Belege fehlen. Wer aus Struktur eine Person macht, produziert keine Erkenntnis, sondern eine kulturelle Fehlübersetzung. Warum ausgerechnet die Mandelbrotmenge? Die Mandelbrotmenge ist mathematisch klar definiert. Man betrachtet im komplexen Zahlenraum die Iteration zn plus 1 egal zn 2 plus c mit Startwert z0 egal 0 und fragt, für welche Werte von c Folge beschränkt bleibt. Gerade aus dieser extreme knappen Vorschrift entsteht eine fraktale Randstruktur mit immer neuen rekursiven Details. Die visuelle Kraft der Computerdarstellungen hat dieses Objekt überhaupt erst weithin sichtbar gemacht. Genau darin liegt seine philosophische Wucht. Minimale Regel, maximale Formenfülle. Die Mandelbrotmenge zeigt, dass enorme Komplexität nicht zwingend einen planenden Geist braucht. Sie zeigt, dass Ordnung, Schönheit, Wiederkehr und scheinbar unerschöpfliche Differenz aus Iteration entstehen können. Nicht aus Absicht, nicht aus göttlichem Willen, nicht aus mythologischer Regie, sondern aus Struktur. Und genau deshalb ist sie für mich so gefährlich für traditionelle Theologien. Sie nimmt etwas, das Menschen jahrtausende lang personalisiert haben, und zeigt, es geht auch ohne Person. Die Natur ist nicht die Mandelbrotmenge, aber sie ist ihr Verwandt. Ich behaupte nicht, die Welt sei einfach die Mandelbrotmenge in echt. Das wäre plumper Mathematizismus. Ich behaupte auch nicht, eine einzige Formel erkläre Chemie, Physik, Biologie und Bewusstsein vollständig. Meine These ist präziser. Die Mandelbrotmenge ist ein Schlüsselbild dafür, wie Naturordnung funktioniert. Fraktale oder fraktalähnliche Muster sind in der Natur breit dokumentiert. In der Literatur werden sie unter anderem für Blattadern, Küstenlinien, Flusssysteme und andere skalenübergreifende Strukturen beschrieben. Zugleich wird betont, dass natürliche Fraktale meist unregelmäßig und nicht exakt sind. Das ist der entscheidende Punkt. Die Natur kopiert die Mathematik nicht schematisch. Aber sie folgt offenbar immer wieder Strukturprinzipien, die mit rekursiver, skalierender, fraktaler Organisation verwandt sind. Und je öfter man solche Verwandtschaften sieht, desto weniger plausibel wird für mich die alte religiöse Deutung. Dann wirkt nicht mehr der Schöpfer überzeugend, sondern das Strukturprinzip. Der Gottesbegriff kippt hier von Person zu Tiefenordnung. Was Menschen Gott genannt haben, könnte in Wahrheit genau das gewesen sein, eine frühe, personifizierende Sprache für einen realen, aber unpersönlichen Zusammenhang. Das wäre eine radikale Entpersonalisierung des Göttlichen. Monotheismus, Polytheismus, Naturgottheiten, kosmische Mächte, heilige, metaphysische Instanzen. In dieser Lesart sind das nicht konkurrierende Berichte über tatsächliche übernatürliche Akteure. Es sind kulturell verschiedene Erzählformen über denselben tieferen Eindruck, dass hinter der sichtbaren Welt mehr steckt als bloß einzelne Dinge. Ich halte deshalb die Religionsgeschichte nicht primär für eine Geschichte göttlicher Offenbarung, sondern für eine Geschichte symbolischer Fehlübersetzung. Menschen haben reale Struktur erfahren und daraus Figuren gemacht. Sie haben Zusammenhang erlebt und daraus Willen konstruiert. Sie haben Naturmacht gespürt und daraus Autorität abgeleitet. Das ist nicht nur ein Denkfehler. Es ist auch Ausdruck anthropozentrischen Hochmuts. Der Mensch macht selbst dort noch ein Gegenüber aus der Welt, wo gar keines ist. Religion ist in dieser Sicht Projektion, Vereinfachung und Machttechnik. Für mich ist Religion in ihrer Grundform eine Mischung aus psychischer Projektion, symbolischer Welterfassung und kognitiver Vereinfachung komplexer Natur. Genau deshalb ist sie historisch so erfolgreich. Sie macht aus einem schwer begreifbaren Ordnungszusammenhang eine erzählbare Instanz. Aus Struktur wird Wille, aus Gesetzmäßigkeit wird Absicht, aus Kontingenz wird Sinnregie. Der Preis ist hoch, die Welt wird menschlich umgeschrieben, und diese Umschreibung war nicht nur psychologisch attraktiv, sondern sozial verwertbar. Wer Ordnung als Willen eines höheren Wesens erzählt, kann leichter Gehorsam, Moral, Hierarchie und Deutungshoheit organisieren. Gerade deshalb halte ich die Personalisierung des Göttlichen nicht für einen unschuldigen Irrtum, sondern für einen historisch enorm wirksamen Mechanismus. Der Begriff Gott war lange besser greifbar als unpersönliche mathematische Tiefenordnung. Das erklärt seine Karriere. Es beweist aber nicht seine Wahrheit. Feuerbach ist hier die große philosophische Klammer. Feuerbach wird in der Religionsphilosophie klassisch mit einer Projektionstheorie von Religion verbunden. Nicht Gott erschafft den Menschen nach seinem Bild, sondern der Mensch formt Gott nach seinen eigenen Bedürfnissen, Vorstellungen und Wesenszügen. Ich würde diesen Gedanken heute erweitern. Der Mensch projiziert nicht nur nach oben in den Himmel, er projiziert auch hinein in Naturmuster, Schönheit, Komplexität und Zusammenhang. Er begegnet Struktur und macht daraus Persönlichkeit. Er begegnet Tiefe und macht daraus Autorität. Er begegnet dem Nichtmenschlichen und schreibt es in menschliche Kategorien um. In diesem Sinn ist die Mandelbrotmenge für mich keine Widerlegung Feuerbachs, sondern seine späte Verstärkung. Sie liefert ein Bild dafür, wie wenig Person man braucht, um etwas zu erzeugen, das Menschen existenziell, ästhetisch und fast religiös erschüttert. Feuerbach plus Fraktalgeometrie. Das ist für mich die eigentliche Pointe. Warum ich die Buddha-Assoziation nicht für banal halte. Viele würden sagen, wenn jemand in der Mandelbrotmenge einen sitzenden Buddha oder eine heilige Gestalt erkennt, dann ist das bloß Pareidolie. Also der normale menschliche Hang, in Mustern Gesichter und Figuren zu sehen. Das ist mir zu billig. Ich halte es für plausibler, dass solche Assoziationen zumindest manchmal auf etwas Tieferes hinweisen. Auf die Resonanz zwischen menschlicher Psyche und wiederkehrenden Strukturformen der Natur. Nicht im Sinn einer naiven Mystik, sondern im Sinn einer strukturellen Verwandtschaft zwischen Wahrnehmung, Symbolbildung und Weltmuster. Jung hat dafür die Begriffe des Archetyps und des kollektiven Unbewussten geprägt. In seiner Theorie enthält das kollektive Unbewusste überindividuelle Urbilder, die sich in Symbolen und Vorstellungen immer neu melden. Ich behaupte nicht, dass Jung damit wissenschaftlich abschließend bewiesen wäre. Aber ich halte seine Richtung für hoch anschlussfähig. Die Wiederkehr archetypischer Formen quer durch Kulturen, die eigentümliche Wucht bestimmter Gestalten und die frappierende symbolische Anschlussfähigkeit mancher Naturmuster sprechen zumindest dafür, diese Ebene nicht vorschnell als bloße Einbildung abzutun. Die entscheidende Umkehrung wäre dann diese. Menschen sehen nicht überall Gestalten, weil sie irrational sind. Menschen sehen dort Gestalten, wo ihr Bewusstsein oder Unterbewusstsein Strukturverwandtschaften erkennt, die tiefer reichen als die einzelne Kultur. Sichtbar macht, wie wenig man braucht, um eine Ahnung davon zu bekommen, wie viel Struktur ohne Willensakt entstehen kann. Sie ist kein Totalersatz für Wissenschaft. Sie ist ein Durchbruch der Anschauung. Was vom Wort Gott dann überhaupt noch übrig bleibt? Streng genommen sehr wenig. Wer am Wort festhalten will, müsste es radikal entpersonalisieren. Gott wäre dann kein handelndes Subjekt, sondern ein poetischer Name für Tiefenordnung. Kein Vater, kein Richter, kein Wesen, kein Planer, keine Instanz mit Absichten, sondern nur noch der Name für das, was der Mensch historisch spürte, bevor er es begrifflich besser fassen konnte. Ich persönlich halte genau diese Umdeutung für ehrlicher als das Festhalten an alten Gottesbildern. Denn sie lässt der Welt ihre Tiefe, ohne sie in Mythologie zurückzuübersetzen. Die Alternative ist klar. Entweder man hält an personalen Gottesbildern fest und muss den Preis wachsender Unplausibilität zahlen. Oder man akzeptiert, dass das, was früher Gott hieß, in Wahrheit strukturelle Naturordnung war. Fazit: Der Fingerabdruck ist real, nur nicht im alten Sinn. Vielleicht ist der Ausdruck Fingerabdruck Gottes gerade deshalb so wirksam, weil er ungewollt etwas Richtiges berührt und es zugleich falsch benennt. Ja, es gibt offenkundig eine Tiefenordnung. Ja, die Natur trägt strukturelle Handschrift. Ja, Menschen reagieren darauf mit Staunen, Symbolen und religiösen Bildern. Aber daraus folgt nicht, dass ein personales Wesen hinter der Welt steht. Für mich folgt daraus etwas anderes. Der Mensch hat über Jahrtausende versucht, mathematische und naturhafte Tiefenordnung in Geschichten über Götter zu übersetzen. Die Mandelbrotmenge ist deshalb nicht der Beweis für Gott. Sie ist ein starkes Bild dafür, warum Menschen Gott erfunden haben. Und vielleicht ist genau das der eigentliche Skandal dieses Fraktals. Es nimmt dem alten Gott die Person, ohne der Welt ihre Größe zu nehmen.